Der Big 12 Podcast.
Genau so ist es. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur 90. Folge unseres beliebten Big 12 Podcasts. Heute recappen wir die Woche 6 und da freue ich mich sehr drauf, dass ich zwei wunderbare Menschen an meiner Seite habe. Heute Abend zum einen der liebe Co-Host Lukas. Guten Abend.
Guten Abend, Phil. Jetzt hast du aber fett aufgetragen. Ja, wir sind zurück für eine weitere Woche und wie angekündigt haben wir auch wieder unseren lieben Peter wieder dabei. Guten Abend, Peter.
Ja, schon guten Abend zusammen.
Ja, genau, wenn Peter dabei ist, dann könnt ihr euch schon denken, um was es heute gehen wird. Ja, eine der großartigsten Rivalries im College Football hat letzte Woche wieder ein interessantes Spiel rausgehauen. Für den einen von uns ja nicht so erfolgreich, für den anderen mehr erfolgreich. Ich will auch gar nicht so viel drumherum reden. Wir starten direkt rein mit der Red River Recap. Und ich glaube, es ist nur fair, wenn wir Peter zuerst das Wort übergeben. Ich denke, Lukas, da wirst du auch nichts dagegen haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Peter, das Wort gehört dir.
Ja, danke. Also, ja, was für ein Spiel, ne? Also, ich glaube, das können wir einmal festhalten. Also, sowohl für Lukas, für mich, aber auch für dich, Phil, wahrscheinlich auch als neutralen Zuschauer und alle anderen neutralen Zuschauer, die es vielleicht auch auf ProSiebenMax geschaut haben. Ich glaube, das waren so die intensivsten 6 Minuten eines College-Football-Teams seit sehr langer Zeit. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, diese 6 Minuten waren intensiver als manche Big 12-Partie mit Iowa State-Beteiligung. Und vielleicht sogar sämtliche Iowa-Partien in der Vergangenheit, die vermutlich langweiliger waren als diese 6 Minuten. Man muss sagen, es war ein unfassbar knappes Spiel gewesen. Am Ende gewinnt Oklahoma 34-30. Und das ist insofern bemerkenswert, wenn man sich einmal anschaut, ja, was es dafür gebraucht hat, damit Oklahoma überhaupt diesen Sieg einfahren konnte. Also es waren plus 3 Turnover. Man hatte weniger Penalties. 4 Penalties für 30 Yards zu 9 Penalties zu 70 Yards. Man hat einen Goal-Line-Stand hinbekommen, der wirklich bemerkenswert war. Ja, und letztlich, glaube ich, war es halt auch ein sehr, sehr physisches Spiel auf beiden Seiten, wo man dann im Endeffekt sagen muss, dass das eine Team vielleicht ein Tick physischer war als das andere. Aber ich glaube, was für alle anderen oder für alle neutralen Zuschauer schon mal gut war, das war eine Begegnung auf Augenhöhe. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Sooners-Fans ein Stück weit mehr gefeiert haben oder immer noch mehr feiern, als es die Texas-Fans tun. Texas war ja favorisiert gewesen, aus meiner Sicht auch zu Recht favorisiert. Und ja, es waren am Ende Kleinigkeiten, die den Sieg gebracht haben. Ein unfassbar krasser letzter Drive von Dylan Gabriel, aber auch eine unfassbar krasse Leistung der Defense, muss man halt ganz klar sagen. Und ich halte einfach mal fest, ich freue mich auf das Rückspiel. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass es dann im Anfang Dezember in Dallas in Jerry World stattfinden wird zwischen Texas und Oklahoma, weil Texas wird definitiv angespornt sein. Und ja, Oklahoma hat vielleicht jetzt momentan den Inside-Track, aber es wird noch ein harter Kampf werden.
Definitiv, das wird es definitiv. Es ist ein Stück weit ein Spiel verpassen Möglichkeiten. Zum anderen muss man sagen, ja, tolle Leistung von den Sooners, das Spiel zu gewinnen mit 4 Punkten, wenn man bei 0-3 Turnover ist. Also es ist halt so, so gut wie der Sieg ist und so sehr wie ich gönne in Oklahoma nicht, nein, das wäre die falsche Ausdrucksweise. Aber so sehr wie ich sage, sie haben verdient gewonnen, so sehr ist, glaube ich, bei manchen Oklahoma-Fans, da bist du jetzt nicht unbedingt der Passende dafür, aber gerade aus dem amerikanischen Bereich, die setzen diesen Sieg, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Mhm. Ich glaube, wenn die Partie 10-mal gespielt wird, dann geht sie 9-mal für Texas aus und ja, in das eine Mal haben wir leider gesehen. Denkbar ungünstigster Beginn für Texas. Eben gleich im zweiten Pass von Quinn Ewers diese Interception durch Gentry Williams zu kassieren, ist aus meiner Sicht auch ein bisschen, ich soll sagen, Faulheit von Sarkisian, den vielleicht seltsam im ersten Moment, aber es ist so, es waren dieselben zwei ersten Spielzüge wie gegen Alabama zur Eröffnung des Spiels. Gerade der zweite Spielzug, die Triple auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Back mit eben dem Tight End, die da stehen, und dann gegen Alabama wurde dieser Pass eben auf den Back geworfen. Jetzt in dem Fall wurde halt in die, wurde in die Triple geworfen. Jetzt wurde es halt auf die Seite geworfen, wo der eine Wide Receiver alleine stand. Gentry, also Williams, sieht den Spielzug schon vor dem Spielzug und bleibt genau da stehen, wo der Ball hinkommt. Das war einfach gute Vorbereitung von den Sooners. Das war gut, die Spielanzüge der Longhorns analysiert. Dann klar, kurzes Feld, der gleiche Touchdown für Oklahoma. Dann marschiert Texas das Feld runter. Dann diese Interception eben an der Goal-Line in der Endzone. Wo man natürlich auch sagen kann, okay, ich fand, dass der Corner ein bisschen früh war, aber der Ball bounced halt unglücklich in die Luft.
Lukas, da muss ich mal eingreifen. Der bounced nicht unglücklich, das war ein Redeem-Spielzug gewesen von Billy Bowman, ne? Das wollen wir einmal festhalten. Das war, also ich glaube, so viel Redeem, wie Billy Bowman in diesem Spiel gezeigt hat, der kam aus der eigenen anderen Dimension zurück, aus der er von Beaton Robinson damals reingeschossen
gestiftamt wurde
und hat sich nochmal für alles gerevenged, ja, okay, was möglich war. Aber ja, ich meine, ich sag mal, das war ja das, was ich vorhin meinte mit diesen krassen sechs Minuten. Das ist ja alles in diesen 6 Minuten passiert.
Genau, dann der nächste, also dann einen kurzen Free and Out, dann eben das Worst Case für Oklahoma, als Texas den Punt blockt durch
Malik Mohammed, ne?
Der hat den Touchdown gefangen. Das ist auch gut, dass es eben Touchdown wird und nicht ein Safety, was ja in so einer Situation häufiger passiert, sondern es war Crawford, der durch die Mitte durchschießt. Ja. Auch genau dieselbe Situation wie Williams den Spielzug am Anfang des Spiels perfekt gelesen hat. Da war Texas auch vorbereitet und wusste, dass wenn sie den Rusher über die Mitte kommen lassen, über das dritte Shield, glaube ich, dass sie durchkommen. Und genauso passiert es ja dann auch. Unglücklich war für Texas halt im weiteren Verlauf des Spiels, und da muss man sagen, das ist erklärt auch die viel umsagenden, ich glaube 5-6 Oklahoma, bin ich da richtig? 4 oder 5-6? Texas verliert halt eben im zweiten Drive dann ihren Starting Center Senior und spielt dann mit einem Redshirt Freshman, der das erste Mal überhaupt auf Center aufläuft. Das fehlt halt in der Kommunikation, das ist aus meiner Sicht auch die entscheidendste Personalie auf Texas Seite, die man im Spiel verloren hat gewesen, weil man einfach da mit einem Senior Center für eine andere Kommunikation in der Line als mit einem Redshirt Freshman, was die Blitzes lesen geht und so weiter. Klar.
Wobei ich da sagen muss, ich glaube nicht alle, aber ich würde mal sagen, so 3 der 6, die würde ich tatsächlich mehr so ein bisschen auf die Kappe von Quinn Ewers nehmen, weil der hat sich dann doch ein bisschen zu viel Zeit gelassen aus meiner Sicht. Und die Coverage war schon sehr, sehr gut, muss man sagen, auch von Seiten der Secondary, was mich doch sehr, also ich sag mal, die Coverage ist nicht das Problem bei den Sooners generell, ne? Es sind ja mehr die 1-gegen-1 Situation, aber du hast natürlich recht. Ich meine, das
findest macht du, nicht einfach. Also ich jetzt ohne Ding, aber findest du, dass die Coverage gut war? Quinn Ewers am Ende 31 für 37,
ja,
150 Yards. Dann ziehst du die 2 Reception ab, dann bist du bei 31 von 35. Dann sind es 4 Incompletions im ganzen Spiel.
Ja, das ist richtig. Also es wurde dann natürlich ein Stück weit anders gespielt, ne? Die Coverage wurde dann auch softer, ne? Klar, je mehr man an den Leuten dran war, desto besser. Aber klar, irgendwann wurde das Feld auch offener und man hat halt auch gemerkt, dass dieses Spiel halt auch Körner gekostet hat. Das war, glaube ich, unfassbar intensiv auf beiden Seiten. Also ich glaube, die Lions, die waren auch am Ende fertig auf beiden Seiten. Definitiv. Und natürlich, du hast klar recht. Also ich meine, mit dem Starting Center wäre es vermutlich ein also etwas anderes Spiel gewesen.
Es soll keine Ausreden suchen sein. Nicht, dass mich da jemand halt versteht, aber ich glaube einfach, man muss halt diese Kleinigkeiten, aber das sind genau diese Kleinigkeiten, die so ein Spiel am Ende entscheiden.
Ja.
Das definitiv so. Klar, man hat dann ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich glaube, dass dann wirklich sowohl Sarkisian als auch Venables beide wirklich das Playbook danach komplett aufgerissen haben und gemeint haben, wir spielen jetzt alles. Gerade wenn du überlegst, den Punt-Fake, der dann von Xavier and Red eben kurzer Flop-Pass über die Defense zu Gunnar Helm, solche Dinge. Da wurde dann wirklich Playbook aufgemacht und geguckt, was stickt. Spiel, du siehst es auch so, es ging hin und her. Und dann zum Schluss eben aus meiner Sicht der Goal-Line-Side definitiv. Und ich fand es auch spannend, okay, man kann sich wirklich auf die vier Plays zurückmachen, aber Parker eben das analysiert, dass es genau vier Plays waren im gesamten Spiel, die Texas anders Ergebnis gehabt hätte. Man kann jetzt sagen, es sind genau die vier Goal-Line-Stand-Plays. Finde ich zu einfach, weil ich glaube, es sind eher vier Plays das ganze Spiel gesehen. Aber da war es dann auch, um zum Schluss halt fürs Field zu gehen und dann auch so viel Zeit übrig zu lassen. Klar, auf der einen Seite, man wollte Oklahoma auf jeden Fall die Timeouts wegnehmen, damit die keine mehr haben. Aber dann kommt halt ein guter Drive am Ende nochmal durch mit Dylan Gabriel, der dann wirklich das Spielfeld runter marschiert. Ja.
Ja, und vor allem noch die Flagge. Das muss man auch nochmal, glaube ich, ganz klar sagen. Die Pass Interference hat, glaube ich, auch nochmal dafür gesorgt, dass man doch nochmal ein Stück weit näher gekommen ist und Nick Anderson dann den entscheidenden Touchdown macht. Aber ja klar, also ich meine, letztlich war dieser Goal-Line-Stand natürlich mitentscheidend. Es war für die Oklahoma Sooners insofern auch ärgerlich, dass man den Sack nicht vorher schon ein Stück weit zugemacht hat, weil man ja auch ein Field Goal verschossen hat. Der Punt, den du schon vorhin erwähnt hattest am Anfang, war natürlich super ärgerlich, aber ich glaube, es war ein krasses Chess-Match gewesen zwischen Sarkisian und Venables, weil ja, also auf beiden Seiten wurden die Playbooks geöffnet und am Ende war es ein verdienter, aber dennoch glücklicher Sieg, muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob deine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgehen würde mit den 10-mal spielen und 9-mal gewinnt Texas, aber ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass wir in so einem Bereich sind, dass Texas vielleicht 6-mal, vielleicht 7-mal gewinnt und die Sooners dann 3-mal. Also es ist, was man klar gesehen hat, Texas ist ein sehr, sehr komplettes Team und es ist speziell auch in der zweiten Halbzeit auch klar geworden, wie stark diese Offense ist. Was für Playmaker sie haben. Die Sooners haben den ersten Rushing Touchdown der Saison kassiert. Das muss man auch mal festhalten. Ein toller Lauf von Brooks. Und ja, es war super intensiv. Ich bin ganz froh, dass die Sooners diese Woche ähnlich wie die Longhorns halt eine Bye-Week haben, weil ja, also die Regeneration ist bitter nötig. Andrew Anthony hat man jetzt leider verloren. Also den Wide Receiver, der ja bislang wirklich ein Deep Threat war, Verletzung. Gentry Williams ist auch zwischendurch ausgefallen.
Ja.
Also es war unfassbar intensiv und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht minder intensiv wird, wenn es zum Rematch kommen sollte, wovon ich jetzt wirklich stark ausgehe. Ich glaube, was man einmal auch festhalten muss, ist, für die Sooners war dieser Sieg auch deutlich wichtiger als für Texas. Also wenn man sich das Big Picture auch vielleicht nochmal anguckt. Und zwar ist natürlich der große Vorteil von den Longhorns, dass sie Alabama früh gescheduled haben und Alabama auch auswärts geschlagen haben, die ja die Aggies jetzt auch an diesem Wochenende geschlagen haben.
Gott sei Dank.
Jeder Sieg von Alabama ist natürlich auch gut für das Resümee von Texas, muss man festhalten. Für die Sooners war es der erste wirklich starke Gegner. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte mit dem Inside-Track. Also tendenziell ist es so, Oklahoma wird halt in dieser Drucksituation sein, gehe ich mal davon aus, dass man Texas schlagen muss, um dann wirklich ja, irgendwie für Höheres gewappnet zu sein. Texas wiederum kann, wenn sie alles bis zum Finale gewinnen und dann gegen die Sooners gewinnen, eigentlich auch ganz stark mit einem Playoff-Platz rechnen. Gehe ich ganz stark von aus.
Ja.
Also insofern, es hat sich an der Konstellation nicht groß viel verändert, außer dass man vielleicht irgendwie ja eine andere Pole-Position-Führer hat. So.
Ja, definitiv. Und wenn du das Restprogramm der beiden Teams schaust, deutlich schwächer, als man vielleicht erwartet hat. Also bei Texas, Houston, eben nach der Bye Week, BYU, Kansas State sah jetzt eben auch, wir kommen später drauf, nicht gut aus. TCU, sowieso Iowa State, eine absolute Shitshow. Texas Tech, ne, die für mich so die Enttäuschung der Saison überhaupt. Und bei euch eben auch ähnlich. UCF mit Kansas nochmal ein starker Gegner. Ja. Oklahoma State Bedlam, glaube ich, wird eine Schlacht, also wird eine Schlachtung, keine Schlacht, sondern eher eine Schlachtung. Dann West Virginia, BYU, TCU. Da ist die West Virginia noch der größte Gegner im aktuellen, so wie es aktuell aussieht, neben Kansas. Und da muss man eben sehen, wie sich das Ganze dann auf den Rest der Saison entwickelt und wie das Ganze weitergeht.
Bin ich voll bei dir. Also, ich meine, letztlich, ja, also tatsächlich, ne, ich meine, wir haben uns viel in diesem Podcast über Kansas auch lustig gemacht und auch über Twitter haben wir uns ganz viel lustig gemacht über Kansas, aber ey, die haben, werde ich hier gleich noch besprechen, ne, was sie mit UCF gemacht haben. Dann kriegen sie noch ihren Starting Quarterback eventuell zurück. Also das ist schon, ja, das ist schon ziemlich massiv, was da kommt. Ja, schauen wir mal.
Definitiv. Sehe ich das richtig, dass Brett Venables zusammen mit Dennis Satzman ein T-Shirt rausgebracht hat, auf dem steht Oklahoma only fears God, Texas fears Oklahoma, nachdem sie letztes Jahr 49-0 verloren haben?
Ja, es ist, ich weiß nicht, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich weiß, was diese ganzen religiösen Anspielungen angeht, die sind ja eh so maximal cringe, so, ich weiß nicht, das kann so ein European Mind gar nicht so richtig komprehenden.
Nee, und ich muss sagen, Sam Murphy hat die beste Antwort drauf. You would think that these just want the natty.
Aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also Statsman hat es ja nun dann echt jetzt auch so ein bisschen zur nationalen Berühmtheit geschafft. War ja auch gestern in der McAfee-Show gewesen. Gut, von der kann man natürlich halten, was man möchte. Es ist jetzt vielleicht nicht das wissenschaftlichste Umfeld, wo man sich da aufhält, aber.
Schön formuliert.
Aber,
mit Doktor,
aber
die, mit Dr. Anti-Spritze.
Ja, genau. Aber die Reichweite ist natürlich da und ich sag mal, er ist ein absoluter Publikumsliebling bei den Sooners schon als Freshman. Also insofern, ja. Ich denke, man muss das richtig einordnen. Ich glaube, was man wahrnimmt und das ist vielleicht auch ein Stück weit, ja, ich glaube, da kann man sich auch als Texas-Fan ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich meine, das letzte Jahrzehnt war ja kein wirklich gutes für die Longhorns.
Nein, definitiv nicht.
Und dennoch ist es so, dass man ja immer gegen Oklahoma sehr, sehr knappe Spiele gespielt hat. Die Erleichterung auf Seiten des Sooners-Fans war wahrscheinlich auch einfach riesig, weil man musste halt ein Jahr lang dieses 49-0 ertragen, ja, auch zu Recht ertragen. Da braucht man auch nicht, muss man auch ehrlich sein. Und dann kommt es halt einfach raus, wenn man sagt, ja, man schlägt den favorisierten Gegner, auch wenn es jetzt natürlich nicht, also wenn Texas jetzt übermäßig hoch favorisiert war. Ne? Ich glaube, da gab es schon Spiele, wo Texas oder wo Oklahoma mal höher favorisiert war als,
am Ende. Jetzt, ne? Am Ende hat die Line noch bei -4 geclosed, also die ist nochmal geworden.
Ja, richtig. Also insofern, das ist halt einfach, glaube ich, auch ganz viel Erleichterung und ein bisschen Genugtuung auch. Das würde man kann man, glaube ich, auch da so ein bisschen das sehen. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass es halt auch ein zweites Spiel geben wird, wird es sicherlich die Möglichkeit zur Revanche geben. Und wer weiß, wie es dann ausgeht. Ich glaube, was die Tipps angeht, waren wir tatsächlich sehr, sehr nah dran.
Ja.
Diesmal. Also ich glaube, ich war bei mir waren es, glaube ich, 33-30. Am Ende war es ein 34-30. Also ja, ich war dann froh, dass es dann auch irgendwie kompetitiv war, auch wenn es aus meiner Sicht hätte schon ein bisschen früher entschieden werden können. Aber ja, dann haben wir halt ein episches Ende gehabt. Gut, kann ich mit leben.
Ja, so ist es. So ist es. Phil, jetzt hast du lange Zeit geschwiegen. Hast du noch irgendwas anzumerken von deiner neutraleren Position?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich es echt genieße, wie ihr euch jetzt wieder wie in alten Zeiten hier beim Red River, eure Meinung kundtut, ist einfach echt ein Genuss. Also ich glaube, da kann man als Neutraler auch gar nicht so viel anderes zu sagen. Ich glaube, die Fakten habt ihr alle gesagt, aus eurer jeweiligen Sicht von Texas und von Oklahoma. Ich fand es auch interessant, ich glaube, es wurde noch gar nicht so erwähnt, wie das Run-Game über Dylan Gabriel funktioniert hat bei Oklahoma. Ja. Also klar, der ist ja immer recht gut im Run, aber in dem Spiel ist mir extrem aufgefallen, dass das echt, dass Texas da echt Probleme hatte, ja, das so ein bisschen einzudämmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber fand ich doch schon irgendwie ein bisschen auffällig.
Definitiv, ich fand es aber auch auffällig, dass Texas die meiste Zeit wirklich nur mit Freeman gerusht ist, trotz dieses Running Games und nicht mehr Druck auf ihn gebracht hat. Es war das erste Spiel für Texas diese Saison, wo sie wirklich am Ende ohne Sack rausgegangen sind. Und man muss schon so stehen lassen, Dylan Gabriel, wenn er gehittet wurde, stand er trotzdem noch safe in der Pocket. Gerade beim letzten Pass, wo er wirklich eine halbe Sekunde später der Spieler bei ihm einschlägt und er aber den Pass Gott sei Dank noch anbringt aufgrund einer Fehlkommunikation mit Bender und Terrence Jones, Thompson. Ist ärgerlich, aber ja, definitiv
ja, großer Punkt. Ich glaube, das war wirklich der X-Faktor gewesen, auch im Laufspiel. Und man hat ja auch gesehen, dass das, also außerhalb von Dylan Gabriel ist ja nicht viel passiert. Ne? Tyree Walker hatte halt ein Average von 3,1 Yards, hatte zwar seine 2 Touchdowns, aber die kamen halt wirklich aus kurzer Distanz. Marcus Major hatte 3 Yards und Dylan Gabriel hatte 8,1 Yards pro Lauf. Ne? Das muss man einmal festhalten. Ich glaube, das hat die Texas Defense nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich bin da voll bei Lukas. Ich hätte mir auch gedacht, dass spätestens irgendwie in der zweiten Halbzeit dann auch mehr, man sich mehr darauf einstellt, da ein paar Adjustments passieren, aber das war halt nicht der Fall gewesen. Also war vermutlich dann auch der X-Faktor gewesen. Und ich würde nochmal erwähnen, was die defensive Seite angeht, also ein Name, den man auf jeden Fall nochmal aus meiner Sicht erwähnen muss, ist Ethan Downs, also wo wir schon noch bei den Sacks waren. Er hatte 2 Sacks, 2 Tackles for Loss, er hatte wirklich ein tolles Spiel gehabt. Er war der einzige Spieler gewesen von den Sooners, die in der Preseason All-Big 12 Mannschaft genannt wurden. Ich denke, das wird am Ende der Saison anders sein, dass da ein paar Spieler mehr schaffen. Und ich glaube, jetzt am Samstag hat er es auch nochmal klar gerechtfertigt. Das ist halt auch, dass er das auch zurecht war.
Definitiv. Ja, absolut. Ja gut, Peter, du bist ja auch schon ziemlich sicher, dass es zum Rematch kommen wird, aber ich muss da noch ganz kurz einwerfen, dass es noch ein Team gibt, das neben deinem Sohn, das auch noch ungeschlagen innerhalb der Big 12 ist. Stand jetzt, aber vermutlich wird alles auf dein Tipp hinauslaufen, aber das musste ich jetzt aus Eigeninteresse noch ganz kurz hier reinwerfen.
Ja, klar, natürlich. Also ich meine, wir können als Big 12 Podcast natürlich jetzt hier uns nicht komplett darstellen und sagen, so, das ist schon gesetzt. Also ich natürlich ist es so, dass auch Oklahoma diese Spiele gewinnen muss. Und natürlich ist West Virginia ungeschlagen und das auch BYU auswärts, das hatten wir ja schon in der letzten Folge besprochen, wird kein Cakewalk sein. Außerdem, ich meine, ich kenne ja die Sooners aus der Vergangenheit. Ne? Nun ist der Verantwortliche für die Sooners aus der Vergangenheit jetzt jemand, der sich mit Arizona da irgendwie messen muss und gucken muss, dass seine Defense anhält. Hat vermutlich nichts mehr so viel mit der jetzigen Zeit zu tun, aber wir wissen es alle. Ne? Ich meine, das kann dann halt auch mal irgendwie ein Trap-Game geben. So. Und die Sooners haben auch gegen Iowa State schon verloren zu Hause, wo keiner mit gerechnet hat. Haben gegen Kansas State verloren zu Hause, wo keiner mit gerechnet hat oder kaum einer mit gerechnet hat. Es waren noch Zeiten, wo diese beiden Teams halt wirklich noch unter ferner liefen waren. Also insofern, das sind alles keine Safe Bets. Ne? Das muss man mal ganz klar festhalten. du musst diese Leistung halt auch dann gegen UCF bringen, du musst diese Leistung dann auch gegen West Virginia bringen. Und das ist auch richtig so. Also wir wollen jetzt hier die Big 12 auch nicht irgendwie als minderwertig darstellen, sondern das sind halt vielleicht nicht Mannschaften auf SEC-Niveau, aber sie bieten halt immer noch genug Potenzial, dass du halt selbst irgendwie aufs Gesicht fällst und dann, ja, gucken musst, dass das vielleicht nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast.
Definitiv.
Genau. Falls ihr nichts weiteres mehr habt zum Red River,
ich glaube, Peter, du
hast alles ich glaub, erwähnt.
Genau.
Dezember auch wieder Vorlage, würde ich jetzt mal tippen. So.
Ja, fair. Definitiv fair. Außer natürlich, ihr verliert gegen Kansas und West Virginia, dann könnte es irgendwann.
Ja. Also, ja, es ist halt, du sagst halt was, ne? Also, ich meine, Kansas sind halt tatsächlich, also Kansas auswärts, BYU auswärts und West Virginia zu Hause, es werden wahrscheinlich die härtesten Spiele sein, ne? Also, ja. Reihenfolge lasse ich jetzt mal so sein, aber ich glaube, wenn alle Teams, also wenn die Gegner mit viel Selbstvertrauen kommen, ich meine, gut, Kansas ist jetzt nicht für die heiße Atmosphäre bekannt, aber ich gehe davon aus, dass es ein Abendspiel sein wird. Ich gehe davon aus, dass wenn Kansas bis dahin die Spiele gewinnt, ja, also da sicherlich eine Mannschaft auftreten wird, die auch den Wunsch halt zu gewinnen und für ein Upset zu sorgen. Also insofern, ja, lass uns mal gucken. Mein Tipp wäre jetzt momentan immer noch OU Texas, aber ich denke, da müssen wir die November auf jeden Fall nochmal abwarten.
Definitiv. Top. Peter, dann danken wir dir für deine Zeit und deine kurze Review zu Oklahoma und zu dem Red River.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen,
viel Spaß beim Rest.
Optimal. Peter, hab einen guten Abend.
Ja, macht's gut. Ciao. Boom, Suna.
Ja, weiter geht's mit dem zweiten Segment unserer Folge. Nachdem wir im ersten Teil mit Peter zusammen ja den Red River ein bisschen gerecapped haben, machen wir jetzt weiter. Lukas und ich zusammen die anderen Spiele vom Wochenende von der Big 12. Und ja, da ist auch einiges Interessantes passiert, Lukas. Du hast es ja auch mitbekommen. Das erste Spiel am Wochenende war ja zwischen Kansas State und Oklahoma State. Und also hättest du mir vor der Saison gesagt, dass Oklahoma State gegen Kansas State gewinnt, ja, hätte ich dir wahrscheinlich nicht geglaubt, Lukas, tatsächlich.
Vor der Saison? Vor der Saison, die Woche vorher.
Die Woche vorher, also, ja, auch richtig.
Also, ich habe jetzt nicht mit gerechnet, dass Oklahoma State die Saison noch überhaupt irgendwie groß in den Stich zieht und dann noch gegen Kansas State ausgerechnet noch gewinnt am Ende. Ja, nicht wirklich das, womit ich gerechnet habe.
Ja, wobei man auch sagen muss, Kansas State in dieser Saison, ja, letztjährige Big 12 Champion, aber in der Saison läuft es noch nicht ganz so rund. Also klar, man steht jetzt irgendwie 3-2 insgesamt, aber auch das am Wochenende gegen Oklahoma State war halt echt keine gute Leistung. Also fängt doch an mit dem Quarterback Will Howard, auf den waren wir ja sehr hoch vor der Saison. Haben den ja als einen der drei besten Big 12 Quarterbacks gesehen, denke ich mal, oder haben viele so gesehen. Aber jetzt in dem Spiel sah er halt echt nicht gut aus, hat echt gestruggelt, 3 Interceptions geworfen, nur 152 Passing Yards. Also man sieht halt irgendwo auch, ja, das haben wir, glaube ich, auch in der Preview schon gesagt, dass die Receiver so ein bisschen ein Problem werden könnten bei Kansas State, was jetzt auch so ist in der Saison. Mhm. Der einzige Touchdown hat der Tight End Ben Sinnott gefangen. Gut, war schon immer ein Ziel, gerade in der Red Zone, wo man sich drauf verlassen konnte, auch in der letzten Saison. Run-Game war okay, jetzt nicht super gut. DJ Giddens hat ja so diese Rolle jetzt von Deuce Vaughn eingenommen. Aber auch in dem Spiel nur 65 Yards gelaufen. Dann sein Rotationspartner Trishon Ward, der Transfer von Florida State, auch mit nur 59 Yards. Also echt nicht gut. Sogar Will Howard war der Leading Rusher für Kansas State mit 104 Yards und einem Touchdown, wobei man auch sagen muss, ein Play ging dabei über 70 Yards, was dann die Zahlen doch ein bisschen relativiert in meinen Augen. Was aber auch zu weit dazugehört bei Kansas State, es haben echt einige Spieler gefehlt, gerade in der Defense war sehr auffällig. Linebacker Daniel Green, der Senior, für mich essentieller Bestandteil dieser Defense, dass sie auch funktioniert, hat verletzungsbedingt gefehlt. Genauso wie Cornerback Jacob Parrish, auch eigentlich ein solider Corner, der ja auch dieses Jahr so richtig in die Starterrolle geschlüpft ist. Und das hat man eben auch gemerkt. Insgesamt bei dem Team muss man einfach sagen, man merkt die Regression im Vergleich zur Vorsaison. Ist ganz normal und ich denke, es ist auch nicht ganz fair, dass man jetzt auf Kansas State unbedingt einhaut. Man hat viele Playmaker verloren in der Offense, in der Defense. Also Lukas, wenn ich an letzte Saison denke, die Offense wurde ja schon viel getragen durch Juice Swan und dass so ein Spieler dann auch mal fehlt, ist genauso klar wie ein Spieler wie King Felix auf der Edge-Position, dass man sowas nicht 1-1 ersetzen kann, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Vielleicht war ich... Lukas, ja?
Ja, definitiv, definitiv. Ich glaube, man hat sich von Trish und Ward ein bisschen mehr versprochen. Ich finde, kann wirklich diese Lead Running Back Rolle nicht übernehmen. Philip Brooks wirkt allein auf weiter Flur. Es ist, und natürlich Will Howard, eine Completion Rate von unter 50% ist halt, abstrus schlecht. Ja.
Ja, total richtig. Was ich eben noch einwerfen wollte kurz, ich glaube, ich war halt auch einfach ein bisschen zu hoch auf Kansas State irgendwie vor der Saison. Hab da mir von einigen Spielern Schritte erhofft, die jetzt einfach noch nicht gemacht wurden. Vielleicht kommt es noch. Aber Stand jetzt würde ich Kansas State nicht in den Top 4, Top 5 sehen von der Big 12 aktuell. Aber ja, ich will es hier auch nicht nur über Kansas State reden, weil man muss halt auch mal über Oklahoma State reden, die jetzt auch 3-2 stehen, genauso wie Kansas State. Wir haben ja vor der Saison schon gesagt, Oklahoma State ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Ein Bowl-Game ist auf jeden Fall drin, was jetzt auch noch der Fall ist. Also auf jeden Fall. Mittlerweile hat man sich auch auf einen Starting Quarterback festgelegt. Ist ja auch schon mal ein Fortschritt in der Offense, nämlich auf Alan Bowman. Ja,
ist der wirklich ein Fortschritt?
Ja, nachdem man ja zuletzt da mit 3 Quarterbacks gespielt hat, das war natürlich, also bin ich einfach kein Fan von. Von daher ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Klar, die Offense sah jetzt nicht so explosiv aus mit ihm, aber mit den anderen vermutlich auch nicht. Hat immerhin kein Turnover kreiert, 235 Yards Passing, besser als Will Howard, aber ja, ich denke, das Spiel hat man auf dem Boden gewonnen mit Ollie Gordon, 136 Yards bei 21 Carries, ein Touchdown, also echt ein gutes Spiel gehabt. Die Defense war auch sehr, sehr gut. Gerade Freshman Cameron Epps mit 2 Interceptions insgesamt und auch Niklas Martin mit einer Interception. Also, ja, wie gesagt, man hat Will Howard 3-mal intercepted, also viele Turnover kreiert, super gut. Erwähnenswert auch noch, dass 2 Spieler mehr als 10 Tackles hatten. Einmal Trey Rucker und eben der angesprochene Martin. Auch echt sehr produktiv. Und die Defense hat auch im letzten Drive nochmal einen Turnover on Downs provoziert. Nachdem Kansas State nochmal bis auf 8 Punkte rangekommen ist, also auch Props an der Stelle an die Defense, dass sie das am Ende dann eher da nochmal standhaft geblieben ist. Und ich denke, die Defense hat Oklahoma State in dem Spiel getragen, auch wenn ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass man am Ende irgendwie ein bisschen zu konservativ war und das Spiel fast noch auf die Hand gegeben hätte. Letztes Jahr gegen Kansas State weiß ich nicht, ob man das über die Runden gebracht hätte, aber so, ja, steht mit 3-2 und auf einem soliden Weg zu einem Bowl gehen, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, Bowl-Game. Ich weiß, ja, sie stehen ganz gut, aber sie haben eben noch Partien gegen Kansas, gegen euch, gegen Oklahoma, gegen BYU. Das sind alles Partien, also von den Partien, was sie noch ausstehen haben, finde ich, haben sie die höchsten Siegchancen gegen die 9. Also sind sie UCF, Houston. Ich weiß nicht, ob sie wirklich alle 3 schlagen können, um zumindest auf 6-6 zu kommen. Aber ja, spannende Saison auf jeden Fall.
Ja, der Weg geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also es war jetzt nicht irgendwie so gemeint, dass Oklahoma State safe ein Bowl-Game erreicht oder so. Aber ich denke, es geht in die richtige Richtung und die Chancen sind da. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so hoch auf Oklahoma State. Waren wir vor der Saison beide, glaube ich, nicht.
Nee.
Das Ballgame, so das Ceiling für die war oder für die auch aktuell immer noch ist. Da sind wir uns, denke ich, einig, dass da viel mehr einfach nicht gehen wird. Und
ja. Das große Problem bei Oklahoma State ist, also wenn die Saison jetzt gar noch ein Bowl-Game endet, wäre noch mehr Worst-Case-Szenario. Gundys Vertrag ist im Grunde ein Vertrag auf Lebenszeit. Das heißt, es ist immer ein 5-Jahres-Vertrag und wird automatisch, wenn ein Jahr abgelaufen ist, verlängert. Außer Gundy widerspricht dem Ganzen. Sie können ihn praktisch nicht entlassen, weil 80% seines Gehaltes dann garantiert sind, also zumindest die nächsten 5 Jahre garantiert sind und die auch relativ zügig bezahlt werden müssen, zu 60-70%, irgend sowas. Das wäre das Worst-Case-Szenario, weil ich glaube, Oklahoma State braucht insgesamt als komplettes Programm einen absoluten Neustart. Ich glaube, Gundy ist für die aktuellen Zeiten vielleicht nicht mehr ganz der richtige Headcoach. Aber
bin ich bei dir, Lukas, auf jeden Fall.
Das an der Stelle einfach kurz als Zwischeninformation oder Zwischenaussage. Jut, hast du noch was anzumerken, weil ich wäre soweit durch?
Nee, ich würde sagen, wir gehen auch direkt weiter zum nächsten Spiel. Und zwar, das wurde eben von Peter schon mal kurz angesprochen, das Spiel. Und zwar Kansas Jayhawks haben die UCF Knights empfangen. Und ja, Mama Mia, das war ein Statement-Win von Kansas, muss man an der Stelle sagen. Wobei UCF halt auch einfach echt nicht ready für die Big 12 scheint aktuell. Also gerade die Defense, werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, oder wir. Dass das, also gerade die Run-Defense ist furchtbar von UCF. Aber der Reihe nach. Erst ein paar Worte zu den Jayhawks. Ja, die stehen jetzt 5-1 nach dem Sieg. 51-22 hat man UCF geschlagen. Und das war echt sehr beeindruckend. Ich glaube, Peter hat es eben auch schon gesagt, dass die Jayhawks ohne ihren Starting Quarterback Jalen Daniels aktuell auskommen müssen. Der fällt jetzt ja wohl auch noch ein bisschen länger aus, hat ja Rückenprobleme und ja, wenn man das sieht, ist schon beeindruckend, ja, wie Jason Beam ja, die Jayhawks da durchführt. Also meiner Meinung nach kann Jason Beam halt auch irgendwie 80% von dem, was Jalen Daniels kann. Aber klar, mit Daniels hast du halt nochmal ein höheres Ceiling, was die Offense angeht, aber ist natürlich nach so einem krassen Sieg jetzt ein bisschen blöd anzumerken, aber Head Coach Lance Leipold hat es auch schon nach dem Spiel gesagt, er war gar nicht so gefordert im Passing Game. Man hat ihm gesagt, ja Hand auf den Ball und ja, weil er hat 8 von 12 Pässen an den Mann gebracht für 91 Yards und einen Touchdown. Also das ist, klingt jetzt nicht gerade überragend, aber überragend war auf jeden Fall ja das Run Game von Kansas. Insgesamt 399 Yards. Man hatte 2 Rusher über 100 Yards, Devin Neal 154 und Daniel Halshaw Jr. mit 134. Neal sogar hat 1 Touchdown, Highshaw Jr. 2. Und der dritte Running Back im Bunde, McDuffie, auch noch mit 91 Yards und 2 Touchdowns. Also das Run-Game von Kansas war sehr, sehr beeindruckend. Und ja, das war wohl auch von vornherein der Gameplan, hat Lance Leipold nach dem Spiel gesagt. Also ja, ich habe es ja gerade schon angemerkt, die Run-Defense von UCF ist echt furchtbar, unterirdisch. Also Kansas hat 7,8 Yards per Carry in dem Spiel gehabt, im Run-Game. Schon sehr, sehr strong. Also, aber ich will jetzt nicht nur Props irgendwie an Kansas rausholen. Also man hört es vielleicht ein bisschen raus, die Kritik an der UCF-Defense ist einfach mehr als berechtigt in meinen Augen. Oder siehst du es anders, Lukas?
Nein, die ist mehr als berechtigt. Ich meine, 400 Yards im Rush-Game zuzulassen, ehrlicherweise sogar über 400, weil man ja noch die Sack-Yards rausrechnen muss. Das ist absolut ja, böse. Böse. Das so vorgeführt zu werden, so, ja, verkloppt zu werden in der Art und Weise. Ich habe in das Spiel reingeguckt und wir hatten zwischenzeitlich, ja, wir hatten zur Halbzeit einen Spielstand von 24-0 für Kansas. Dann macht sogar Kansas mit dem Wiederanstoß gleich der Devin Neal einen schönen 75-Yard-Rush, dass du 31-0 auf der Ding stehen hast. Von dem her Props, dass sie noch mal ein Stück weit zurückgekämpft haben und zumindest ein paar Punkte, also 22 Punkte auf die Board gebracht haben. Aber diese Defense ist einfach, ja, schwierig. Schwierig.
Ja, absolut. Und man hat jetzt zumindest den Starting Quarterback John Rice Plumlee zurückbekommen. Der hat dann nicht lange gespielt, hat dann nur 3 Pässe an den Mann gebracht. Ich habe es nicht raushören können, ob er irgendwie verletzt ist oder ob es jetzt dem Spielstand geschuldet war, dass er direkt wieder raus musste. Jedenfalls hat Timmy McClain wieder übernommen. Ja, 12 von 15 klingt okay. Zwei Touchdowns hat er geworfen, 136 Yards. Hat dann eben UCF wieder so ein bisschen rangeführt. Ja, das Ganze lief halt auch dort viel übers Run-Game. RJ Harvey mit 133 Yards und einem Touchdown war, ich sag mal, der einzige Lichtblick an dem Tag für UCF. Und ja, UCF muss ich halt schon ein bisschen hinterfragen jetzt. Also, wir erinnern uns letzte Woche gegen Baylor, dieser Fourth-Quarter-Falldown. Jetzt diese bittere Niederlage gegen Kansas. Also aktuell scheint so, dass UCF sich so ein bisschen im freien Fall befindet, wenn man so sagen kann. Und wenn eine gegnerische Offense ja ein gutes Run-Game hat, dann weiß ich nicht, wie UCF da ein Spiel gewinnen will. Und nach der Bye-Week gehst dann gegen Oklahoma und das wird alles andere als einfach.
Definitiv. Definitiv. Das ist, ich habe sie nicht als das wahrscheinlich am Ende schlechteste von den neuen Teams erwartet. Ich bin gespannt, wann der erste Sieg kommt in der Big 12. Von der Seite her spannende restliche Season, die die Knights noch für uns bereit haben.
Ja, absolut. Ja, würde ich sagen, wahrscheinlich noch keine weitere Zeit mit UCF oder mit Kansas. Ich denke, da haben wir alles so gesagt zu dem Spiel. Und gehen wir direkt weiter zu Baylor. Die haben ja Texas Tech empfangen am Wochenende. Und ja, das für Baylor nach diesem starken Comeback letzte Woche gegen UCF eben jetzt wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Und gegen Texas Tech 14-39 verloren. Ich glaube, wir haben es letzte Woche auch schon angesprochen, dass wir Baylor nicht so gut sehen, auch oder obwohl sie jetzt ja dieses Fourth Quarter Comeback da hatten. Aber wie gesagt, das gelingt einmal von vielen Malen und die müssen es erstmal wieder beweisen, dass sie so gut sind. Und in dem Spiel hat man einfach gesehen, Baylor ist für mich eines der schlechtesten Big 12 Teams dieses Jahr. Daran ändert irgendwie auch Blake Shelton nichts, der für mich eine relativ solide Partie eigentlich gezeigt hat. Relativ viele Passing Yards gehabt, 324, ein Touchdown, aber er sah irgendwie auch nicht so super aus, muss ich sagen. Also Baylor ist für mich irgendwie komisch dieses Jahr. Das Run-Game war auch überhaupt nicht vorhanden, nachdem man da letzte Woche eigentlich ziemlich gut war. Gut, mal gegen UCF, würden jetzt manche sagen, da ist das Run-Game immer gut. In dem Spiel Dominic Richardson war der Leading Rusher mit 21 Yards bei 9 Carries. Also das ist ja Wahnsinn, das ist also quasi nicht existent.
Ja, auch wieder Richard Reese, wo ich wirklich dachte nach UCF, der ist jetzt wieder da, das ist wieder in der Form, wo er letztes Jahr hatte. Am Ende vier Carries und 4 Yards. Schwierig.
Furchtbar, also. Ja, ich denke, das Einzige, wo sich irgendwie Baylor so aktuell in der Offense ein bisschen drauf verlassen kann, ist Monterey Baldwin, der Receiver. Der hat ja 126 Yards und einen Touchdown gefangen in dem Spiel. Aber ansonsten war das halt echt gar nichts. Die Offense war bei Third Down 4 von 15. Also halt auch echt übel. So also kannst du dann auch keine Spiele gewinnen. Wer mir in der Defense, den will ich noch kurz erwähnen, auch wenn er einen Touchdown zugelassen hat, der Defensive Back. Freshman Caden Jenkins hatte immerhin eine Interception, seine zweite in diesem Jahr. Vielleicht ein paar lobende Worte noch dafür, aber ansonsten war das halt echt übel. Und Lukas, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber für mich hat Baylor dieses Jahr vermutlich den heißesten Trainerstuhl in der Big 12. Aktuell.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was überraschend ist, wenn man überlegt, dass sie vor 2 Jahren das ganze Ding noch gewonnen haben. Aber wir hatten es ja letzte Woche auch schon mit Peter drüber. Es ist einfach das Recruiting, was nicht mehr auf demselben Niveau oder auf derselben Art und Weise läuft wie vorher. Und das neue Regime hat noch nicht so die Nische gefunden, in die sie schauen müssen, um am Ende ein gutes Team auf den Platz zu bekommen.
Ja, absolut. Und man hat es ja auch nicht gegen das Top-Team der Big 12 hier verloren. Also Texas Tech hast du ja eben auch schon erwähnt im ersten Segment, dass die ja schon soweit eine richtige Enttäuschung diese Saison sind. Also wir hatten die ja, oder einige Experten oder auch ich hatte die ziemlich hoch vor der Saison, fairerweise. Mhm. Stehe ich auch dazu. Und aktuell steht man bei 3-3 und sah jetzt nicht wirklich super aus. Also man hat ja auch gegen jetzt West Virginia zum Beispiel verloren, Wyoming, also ja, schon bitter irgendwo. Das Spiel sah relativ okay aus. Barron Morton ist ja da gerade der Starting Quarterback. Hat 4-3 Touchdowns, 480 Yards geworfen. Klar, 3 Touchdowns klingt gut. 180 Yards jetzt nicht unbedingt. Aber man hat auch wieder viel über das Run Game gelöst. Und da gibt es einen Spieler, ich finde, der findet ein bisschen zu wenig Beachtung oder über den sollte mehr geredet werden. Also ich glaube, wir reden schon häufig über ihn, über Tyj Brooks. Hat erneut einen 100-plus Yard Running Game gehabt. Insgesamt 170 Yards war Career High für ihn übrigens. Und einen Touchdown, also für mich aktuell einer der besten Big 12 Running Backs. In meinen Augen, also muss man so erwähnen. Passing Game war, wie gesagt, war okay. Ja, Tight End Baylor Cup, auch ein passender Vorname in dem Spiel jetzt mit 2 Touchdowns.
Definitiv.
Und Richard Fresh, ja, hat er mal kurz gezeigt, gegen seinen Namensvetter, wer da die Nase vorn hat. Und auch Richard Freshman, Kai Eakin mit einem Touchdown, der dann Texas Tech in Führung gebracht hat. Auch Miles Price wieder sehr produktiv mit 90 Yards, hatte 10 Receptions von insgesamt 19, ja, Passversuchen oder 19 angekommenen Pässen von Barron Morton. Also zeigt auch, auf wen er da so ein bisschen setzt oder wer da sein Go-To-Guy ist. Und was man auch noch erwähnen muss, Defense 6 Sacks und 11 Tackles for Loss. Wer da auf jeden Fall hervorgestochen ist, ist Steve Linton, der Syracuse-Transfer, mit jeweils 3 Sacks und 3 Tackles for Loss. Und auch Charles Esters mit jeweils 2. Also, ja, Defense hat er echt gut gehalten. Ich habe es eben schon gesagt, die bei Third Downs, Attackers Tech sehr gut. Häufig hat man Punt geforced oder auch Turnover und Downs. Also die Defense hat das Spiel jetzt nicht gewonnen, aber war schon mit einem Grund. Also Defense war schon gut in dem Spiel.
Ja, plus die 4 Fumbles, die sie insgesamt geforced haben. Da war Baylor ja fast schon auf dem Niveau, wie sonst so Nebraska diese Saison unterwegs ist. Aber ja, definitiv die Defense nicht zu verachten in dem Spiel.
Ja, genau, also das habe ich eben vielleicht gar nicht noch erwähnt, dass Blake Shapen 3 Fumbles hatte. Gut, dass du einwirfst, Lukas. Also, ja. Schwierig, Baylor. Also, wie gesagt, aktuell für mich eines der schlechtesten Big 12 Teams. Und bin gespannt, wie es für Dave Randall und Baylor weitergeht. Man steht es 2-4. Aber ich erwarte von Baylor, ehrlich gesagt, die Saison nicht mehr allzu viel.
Fair. Völlig fair. Gut. Dann hast du noch was anzumerken?
Ich habe nichts mehr, aber ich würde sagen, wir können eigentlich auch schon zum letzten Spiel von letzter Woche kommen, wenn du auch nichts mehr hast.
Nee, eben nicht. Deshalb mein Versuch des Übergangs.
Sehr gut gelungen. Nee, genau. Letztes Spiel von der Woche war TCU at Iowa State. Und zwar war das Ganze das Jack Trice Legacy Game, wo es wieder diese besonderen Uniforms gab, aus den 1920er Jahren, die Jack Trice damals auch getragen hat. Vielleicht kurz ein bisschen zum Hintergrund von dem Game. Ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr auch schon mal erwähnt hatten, als die Uniforms rauskamen. Jack Trice war ja der erste afroamerikanische Spieler für Iowa State und ja, in dem Spiel gegen Minnesota hat er sich verletzt und ist dann ja an den Verletzungen im Krankenhaus erlegen, ist gestorben 1923 und das ist genau 100 Jahre her. 1997 hat man ein Stadion nach ihm benannt in Ames, nachdem sich halt Studenten sehr dafür eingesetzt haben. Und wie gesagt, die Uniform wurde eben damals auch schon von ihm so getragen, wie sie da getragen haben jetzt in dem Spiel. Ich finde die Helme finde ich auch sehr cool mit diesem Ames-Schriftzug in Rot auf dem weißen Helm. Also von daher finde ich ja, coole Vorzeichen in so einem Spiel. Uniforms, ja, ich finde sie ganz nice eigentlich. Muss man auch irgendwo mögen, so diese Oldschool-Sachen, aber der Rahmen für ein gutes Spiel war auf jeden Fall gegeben. Und ja, also TCU enttäuscht mich dieses Jahr auch sehr, muss ich sagen. Klar, da hat man auch ein bisschen zu kämpfen mit Abgängen, aber gegen Iowa State 14-27 zu verlieren, ist schon krass. Ein beeindruckender Sieg für die Cyclones. Quarterback Rocco Bate mit solider Leistung. Auf jeden Fall. Lukas, möchtest du noch deinen Spruch bringen zu Rocco Becht? Oder
ich wollte mir gerade das erste Mal die Woche diese Saison verkneifen. knapp über 50% Completion Percentage, 138 Yards, 4,9 Average. Okay, aber so richtig der geilste Hecht war jetzt halt auf dem Platz.
Absolut, aber danke für den Einschub. Sehr gut. Nee, genau. Also, ja, Rocket Wade, so die Leistung, wie Lukas schon gesagt hat, war okay. Hat dann am Anfang Tight End Easton Dean in der Endzone gefunden, wo dann ja die Cyclones auf den richtigen Weg gebracht hat. Eli Sanders war der Leading Rusher bei den Cyclones und das Run Game, wie bei anderen Spielen, war auch hier so ja mit der Grund für den Sieg. Und Iowa State hatte echt ein paar interessante Spieler. Also Eli Sanders eben, der Leading Rusher mit 89 Yards und einem Touchdown, wo dann über eine Speed Option von Rocket Wade, wo dann rüberpitcht, also sehr guter Play Call an der Stelle. Dann ein Spieler, ich finde, der ist auf jeden Fall aus der Zukunft, den Namen muss man sich merken, und zwar True Freshman, Abu Selma, der Dritte, wird bei den Iowa State Cyclones so, hat ein bisschen da gelesen, in der Bubble von denen, er schon so als neuer Breece Hall angeteasert, also das ist ein echter Speedster, hat 55 Yards und einen Touchdown-Run gehabt, also hat mir auch sehr gut gefallen, ob man jetzt vom neuen Breece Hall schon sprechen muss, gut, einmal dahingestellt, aber ich glaube, er bringt auf jeden Fall was mit, aber wie gesagt, er ist als Freshman und wenn man überlegt, was Breece Hall für die Cyclones gemacht hat und was er auch schon in der NFL abgeliefert hat, sollte man vielleicht mal ja, einen Gang runterschrauben. Aber ja. Genau.
Ja, vor allem Lukas Breece Hall. Wie viele Spiele waren es am Ende mit Touchdowns in Folge? Über 25, 26 Spiele, glaube ich, in Folge. Ich glaube, bis dahin ist schon noch so ein ganz kurzer Weg, bis man auf dem Niveau dann irgendwann mal ist. Eine Sache, die man auf jeden Fall erwähnen muss zur Season von TCU. Chandler Morris verletzt sich ja, wird dann durch Josh Hoover ersetzt in dem Spiel, der seine Sache dann solide, aber nicht herausragend macht. Wie hast du Hoover gesehen insgesamt?
Ja, war solide, wie du sagst. Also ich fand, Chandler Morris sah auch schon nicht gut aus und hat ja auch zwei Interceptions geworfen. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie Quarterbacks und Receiver waren oft nicht auf einer Wellenlänge. Also da hat es irgendwie an Misskommunikation ja gemangelt oder an Kommunikation hat es gemangelt, ja. Chandler Morris eben mit zwei Interceptions. Bo Freiler hat ja zwei Interceptions gefangen. Unter anderem eine von J.K. Richardson, da gab es ein Trickplay, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man da, ich weiß gar nicht, was ob es dritter oder vierter Versuch war, und dann wirft J.K. Richardson in der Red Zone da die Interception auf Freiler, also fand ich ein richtig schlechter Playcall von TCU an der Stelle. Josh Hoover hat dann auch noch eine Interception geworfen, ich fand ihn okay, aber jetzt auch nicht ja besonders krass, aber ich weiß auch nicht, TCU hat mich in dem Spiel, hat mich mit so viel Fragezeichen zurückgelassen, also die waren irgendwie so undiszipliniert. Die hatten auch einmal Glück, da wurde ein Punt geblockt und fast zurückgetragen. Hatten sie Glück, dass es nur im Field Goal gemündet ist. Also die waren wirklich glücklich, dass die nur 7-10 zur Pause zurücklagen. Also ich fand den einzigen Spieler, den ich jetzt irgendwie hervorheben kann, Imani Bailey, der Running Back. Der hatte 21 Carries für 152 Yards. Und aber ansonsten habe ich da jetzt echt nicht so viel Positives über TCU anzumerken, ehrlicherweise. Also Iowa State hat einen verdienten Sieg eingefahren. Die Defense war sehr gut, 4 Turnover oder 4 Interceptions provoziert. Und ja, also Bo Freiler, ich weiß nicht, ob er den Defensive Player of the Week bekommen hat, aber verdient hätte er ihn. 2 Interceptions, 11 Tackles, also sehr starke Leistung. Er spielt ja da diese Middle Safety Rolle in dem System der Cyclones. Und freut mich auch ein bisschen für Iowa State, dass die Defense wieder so ein bisschen Bounceback hatte. Weil die haben ja schon eine sehr starke Defense eigentlich gehabt in den letzten Jahren und haben auch das Spielermaterial, eine gute Defense zu sein. Und gerade die Secondary war in den letzten Wochen nicht so super. Gerade in Oklahoma hat man sehr gestruggelt. Und in dem Spiel, ja, wie erwähnt, Iowa State mit einer defensiv sehr guten Leistung. Offensiv hat man ja, wie sagt man so schön, take care of business. Und am Ende ja, ein relativ deutlicher 27-14 Sieg. Und man steht jetzt 3-3, genauso wie TCU. Ich weiß nicht, wen ich von beiden als schlechter oder besser insgesamt in der Saison bislang bewerten würde. Schwierig, weil ich von Iowa State irgendwie in der Preseason auch echt wenig gehalten habe. Auch die haben jetzt diese Saison jetzt auch nicht die Superleistung gezeigt, um ehrlich zu sein. Aber aktuell reicht es halt für 3 Siege. Und ja, TCU letztes Jahr in den Playoffs gewesen, davon ist wenig übrig in der aktuellen Saison oder in der aktuellen Verfassung.
Definitiv. kurz zu den Player of the Week, weil ich es gerade rausgesucht habe. Offense war Dylan Gabriel von Oklahoma. Defense war Beau Freiler von Iowa State, Defensive Back. Newcomer Cameron Epps, Oklahoma State. Und Trevon Wilson als Special Teams Player of the Week von Kansas.
Genau, damit glaube ich eben gar nicht erwähnt. Ich glaube, der hat ja einen Punt-Return-Touchdown erlaufen für die Jayhawks. Also.
Ja.
Aber da bin ich froh, dass mal alle Spieler erwähnt haben, die da jetzt ausgezeichnet wurden. Das kann man uns ein bisschen auf die Schulter klopfen lassen. Nee, genau. Ich glaube, das war es eigentlich auch zu dem Spiel. Lukas, außer du hast da noch irgendwas anzumerken?
Nee, definitiv nicht. Ich bin mit dem Spiel auch soweit durch. Ja, hast du euch alles gut angemerkt? Nee. Habe ich nichts mehr.
Okay. Dann lass uns doch noch einen kleinen Blick auf kommende Woche werfen, die ja heute Nacht schon losgeht. Und zwar für meine Mountaineers.
Ich wollte gerade sagen, geht's denn mit euch los? Wow, genau, die Ticketpreise sind sogar noch mehr gesunken. Krass.
Ja, ja, also hätte man fast hinfahren müssen bei den Preisen. Alter. Ja, es geht nach Houston. Ich weiß gar nicht, was die Preise mittlerweile sind. Sind die bei einem Dollar angekommen sogar?
$2,
also.
Tickets as low as $2.
Das ist der Wahnsinn.
Da will echt niemand im Stadion.
Wahrscheinlich nicht. Und ja, das verstehe ich gar nicht. Also, Dana Holgerson Bowl soll er doch einige Zuschauer anziehen, Lukas, oder nicht?
Ja, ich glaube, das einzige Problem ist, das Spiel ist, glaube ich, 18 Uhr Ortszeit in Houston. Das heißt, du hast noch ein bisschen die Problematik, dass die Leute noch auf Arbeit sind, gerade von Donnerstag auf Freitag. Ich weiß nicht, wer auf solche Ideen kommt. Bin ich ehrlich. Ja, aber ist schwierig. Da eine schlechte Saison von Houston, das macht es alles nicht unbedingt begeisternder für die Leute, sich das anzutun.
Ja, absolut. Also, du hast ja schon gesagt, Houston wahrscheinlich aktuell so das schlechteste Big 12-Team. Die Saison ist alles andere als gut. Aber man steht jetzt ja 2-3. West Virginia bei 4-1. West Virginia ist, glaube ich, zum ersten Mal favorisiert seit einiger Zeit. Also ich weiß nicht, wann West Virginia mal favorisiert war in letzter Zeit. Jetzt abgesehen von irgendwelchen FCS-Spielen oder so.
Schade, das ist mir geklaut. Klaust du mir meine Line, die ich gerade sagen wollte? Schade.
Ich würde dir ja sagen, es war bewusst, aber tatsächlich war das gar nicht gewollt. Aber nee, also ich habe irgendwie immer so eine Befürchtung, wenn West Virginia jetzt auf einmal wieder favorisiert ist und irgendwie so national so ein bisschen Beachtung bekommt, dass dann West Virginia ja wieder so in alte Muster verfällt und das Spiel dann verlieren wird. Aber das ist eigentlich echt ein Must-Win-Game heute Nacht. Auch wenn man jetzt verletzungsbedingt ja einige Spiele ersetzen muss. Gerade in der Offensive Line könnten bis zu 2 Starter ausfallen. Also Left Guard Thomas Rymack fällt auf jeden Fall aus. Da wird wahrscheinlich Nick Malone einen Platz vorrücken. Oder man zieht irgendwie Doug Nestor vom Right Tackle auf Left Guard und macht dann Kobe Hubbard auf Right Tackle. Ist ein bisschen, ja, wird man sehen, wie es läuft. Weil eben auch Wyatt Milam, der Left Tackle, der unfassbar gut gespielt hat, die letzten Spiele, also wirklich sehr, sehr gut, wird eine Game Day Decision sein von Neil Brown und ja, von seinem Staff, ob er einsatzbereit ist. Was mich aber freut, ist Aubrey Burks, der sich ja ziemlich schwer verletzt hatte oder ja, war ein ziemlicher Schockmoment. Ist als questionable gelistet, also die Chance besteht, dass er spielt. Bin ich gespannt drauf. Aber ja, wie gesagt, wenn er nicht ganz fit ist, soll er lieber nicht spielen. Trey Lathan, der Mike Linebacker, wird auch fehlen. Für ihn kommt ja West Virginia Native und Freshman Ben Cutter rein. Das wird man sehen. Die haben ja schon viel rotiert zusammen. Also quasi 50-50 der Snaps gespielt, Ben Cutter und Trey Lathan. Also von daher hat schon einige Snaps gesehen diese Saison, aber Fulltime-Start ist halt dann doch nochmal was anderes, wie wenn man nur in der Rotation ist. Von daher, ich weiß nicht, Lukas, willst du zuerst einen Tipp raushauen, oder?
Ja, dass dein Team ist und vor allem ja für die meisten unserer Zuhörer das Spiel schon durch sein wird, bis sie es hören, finde ich die Line, die bei -3er steht, bisschen zu niedrig. Ich sehe da West Virginia schon deutlicher favorisiert. Over-Under von 49,5. Also ja, um die 50 rum sehe ich für realistisch. Da würde ich fast das Push nehmen. Und bei dir?
Ja, Over Under habe ich mir noch nicht so ganz sicher. West Virginia hat es diese Saison noch nicht so viele Punkte aufgelegt, tatsächlich. Sie sind Favorit, gehe ich auf jeden Fall mit. Und die Line von minus 3 ist wahrscheinlich zu niedrig. Ich habe immer so ein schlechtes Gefühl, wie gesagt, wenn jetzt West Virginia so ein bisschen Praise bekommt und Favorit ist. Aber ich gehe da mit dem Over. Also ich hoffe, dass man mit einem Touchdown-Vorsprung gewinnen wird, das Spiel. Und ich würde das Under tatsächlich nehmen. Ich glaube, die Defense von West Virginia kann Houston bei wenig Punkten halten. Aber ich sehe halt auch nicht, dass die Offense von West Virginia so viel scoren wird. Kann mir irgendwie vorstellen, so ein 20 zu 13 kann ich mir auch echt gut vorstellen. Irgendwie sowas in die Richtung. Viel Run von West Virginia, dass die Clock schön gemelkt wird und so. Also ich erwarte jetzt kein Offensivfeuerwerk, wie man jetzt bei Oklahoma gegen Texas oder Kansas gegen UCF oder sowas gesehen hat. Das erwarte ich auf keinen Fall. Also das sehe ich gar nicht. Gut. Ja. Genau, am Samstag um 18 Uhr Iowa State gegen Cincinnati. Zwei der Teams, die jetzt nicht besonders gut performt haben in der Saison, vor allem Cincinnati nicht als Neuling. Ja, Cincinnati sogar favorisiert mit 5 Punkten. Liegt daran, weil sie daheim spielen, vermutlich. Ein Over-Under von 25,5 Punkten.
Ja, finde ich ein bisschen zu viel. Finde ich zu viel. Würde ich mehr fürs... Also, dann gehe ich einfach mit Iowa State, also der Einfachheit halber. Ich glaube nicht, dass Cincinnati gewinnt und vor allem nicht mit 5 Punkten, also mit mehr als einem Field Goal. 44-5 Over-Under. Ja gut, Iowa State, wenn Rocco Becht solide spielt, kann es vielleicht was werden, aber da würde ich sogar auch mit dem anderen gehen. Was denkst du?
Ja, gehe ich auch mit. Also ich glaube auch, dass Iowa State das Spiel gewinnen wird. Ich erwarte aber irgendwie wenig Punkte in dem Spiel. Cincinnati hat eigentlich eine ganz, ganz gute Defense und Iowa State ist jetzt auch wieder im Aufwärtstrend die Defense, von daher, also ich gehe auf jeden Fall mit dem Sieg für Iowa State und auch mit dem anderen, also da bin ich komplett bei dir, Lukas.
Jo, weiter geht's um 21.30 Uhr, dann Kansas ist zu Gast bei Oklahoma State, so rum. Die Line ist gerade Kansas minus 3, Over-Under von 55. Was denkst du?
Also ich glaube, dass Kansas dieses Spiel gewinnen wird, auch ohne Jason Bean. Ich finde, Kansas spielt eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt. Over-Under 55 würde ich sogar fast mit dem Over gehen. Ich glaube, Kansas wird wieder viele Punkte scoren. Die Offense macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich weiß, Oklahoma State vertraue ich halt irgendwie nicht so ganz. Also Alan Bowen auf Quarterback, weiß ich nicht. Defense hat jetzt zwar einen ganz guten Tag gegen Kansas State, aber ja, ob man das jetzt immer so wiederholen kann, weiß ich auch nicht. Ja, Kansas gewinnt das Ding auf jeden Fall mit mehr als 3 Punkten, sage ich. Und ich gehe mal mit dem Over einfach, weil ich Kansas Offense da so vertraue, dass die viele Punkte auflegen werden. Bist du da bei mir oder siehst du das ganz anders?
Nee, da bin ich bei dir. Da bin ich definitiv bei dir. Genau. Also ich sehe auch Kansas deutlich stärker und Over-Under. Die 55 kann Kansas, wie sie letzte Woche bewiesen haben, fast alleine machen. Deshalb da auch so sauber.
Beim nächsten Spiel finde ich die Line ziemlich interessant. Klar, TCU spielt zu Hause gegen BYU und ist mit 6 Punkten favorisiert. Aber anhand der letzten Wochen, also weil sie nicht TCU... vertraue ich da nicht so, dass die viele Punkte scoren und das Spiel gewinnen. Also, wenn ich kurz anfangen darf, ich kann mir sogar vorstellen, dass BYU da nach Fort Worth fährt und das Spiel gewinnt. Also, mir sind 6 Punkte viel zu hoch bei TCU.
Würde ich fast auch sagen. Ich würde auch nicht mehr unbedingt mit BYU als Sieger gehen, aber eben ich sehe es enger. 6 Punkte ist ein Touchdown. Das ist, finde ich, zu viel. Over-Under 52. Ich finde, dieses Spiel kann in alle Richtungen gehen. Dieses Spiel kann wirklich eher ein Low-Scorer werden. Und wir kommen am Ende irgendwo bei einem 14 zu 16 raus. Und auf der anderen Seite kann es der absolute Shootout werden, wenn die Offense beides klicken. Die Frage ist, ob Morris spielen kann, oder ich weiß jetzt nichts über, wie heftig die Verletzung ist, wie lange er am Ende ausfallen wird. Aber ja, da würde ich wahrscheinlich das Over nehmen und dann auf jeden Fall die Line würde ich das Geld mitnehmen und auf TCU plus 6 setzen.
Okay. Ja, ich bin halt mal auch gespannt. BYU hat ja quasi kein Run-Game. Also muss viel über das Passing-Game machen, was sie ja bislang auch sehr gut gemacht haben. Keaton Slovis hat ja auch eine stabile Saison, was das angeht. Und TCU hat ja die letzten Spiele jetzt nicht gegen Offenses gespielt, die jetzt super gut im Passing-Game waren, sondern eher im Run-Game, wo TCU halt dann auch echt ihre Probleme hatte. Also ich denke da jetzt eben zurück an Iowa State von der Woche, die Woche davor West Virginia. Und ja, davor hat man halt jetzt nicht gegen die Übergegner gespielt, wie jetzt Houston und SMU zum Beispiel. Also weil es ist die Frage, wie TCU, also man hat ja schon, schon ein paar ganz gute Defensive Backs, so, die das Passing-Game ja auch so ein bisschen wegnehmen können. Also die Spiele sind auf jeden Fall da. Aber ich glaube, ich bin da auch bei dir. BYU muss das Spiel nicht gewinnen. TCU kann es gewinnen, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass die 6 Punkte Vorsprung sind einfach zu hoch.
Fair. Fair. Gut. Abschluss macht dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag Kansas State bei Texas Tech zu Gast. Die Line ist bei Texas Tech minus 1,5 und das Over-Under ist bei 56,5. Phil, fang du vielleicht mal an und sag uns deine Einschätzung bei diesem Preseason Hype Train Bowl.
Ja, also du sagst es ja schon. Also ich glaube, es ist ein sehr entscheidendes Spiel für beide Teams. Also Kansas State aktuell bei 3-2, Texas Tech bei 3-3. Das ist eigentlich ein Must-Win-Game für beide Mannschaften. Ja, ich tue mich da echt schwer. Also Kansas State hat mich letzte Woche echt ein bisschen ratlos zurückgelassen. Texas Tech fand ich bislang auch nicht überzeugend. Aber ich glaube, dass Kansas State in dem Spiel zurückschlagen wird. Und diese 1,5 Punkte pro Texas Tech würde ich nicht mitgehen. Ich gehe auf den Sieg von Kansas State und das Over-Under von 56,5 Punkten würde ich mit dem Over tatsächlich gehen. Also Texas Tech hatte echt eine gute Leistung letzte Woche offensiv und Kansas State hat auch die Mittel, um viele Punkte zu scoren. Bin gespannt, wie man das hinbekommen wird, weil die Defense von Texas Tech eben schon in Ordnung war und ich finde, man kann Baylor jetzt nicht auch als Maßstab irgendwo nehmen. Für die Einschätzung von der Defense von Texas Tech, da ist mir dann die Sample Size doch ein bisschen zu gering, was das Spiel angeht. Von daher, ich glaube, dass Kansas State das Spiel gewinnen wird. Ja, bei Texas Tech und ich gehe mit dem Over.
Fair. Und ehrlicherweise schließe ich mich genauso, wie du es gesagt hast, an und gehe eben auch mit eher Kansas State als Sieger und dem Over. Ja, genau. Spannend, wie aber alle Spiele die Woche relativ günstig sind. Also ich meine, die 2 Euro reißen den Vogel raus, aber auch Iowa State Cincinnati 42, Kansas Oklahoma State 31, BYU TCU 23 und Kansas State gegen Tech bei $44. Also alle eher für den schmaleren Geldbeutel, daher unsere Empfehlung, kurzfristigen Flug in die USA buchen und Teil am Spaß haben.
So ist es. Nee, also du hast auch schon gesagt, also sehr interessante Spiele, ziemlich günstig. Also wer da spannende Partien sehen will, schnappt euch ein paar Freunde und Abfahrt. Nee, ich denke, wir haben alles gesagt dazu. Wir haben die letzte Woche schön gerecapped. Einen Blick auf die kommende Woche geworfen. Den Red River haben wir jetzt auch abgehakt für die Saison. Eventuell gibt es auch nochmal ein Rematch, wie Peter und Lukas wahrscheinlich der Meinung sind. Werden wir auf jeden Fall spannend beobachten. Ja, genau, was ich vielleicht noch zum Red River noch ein bisschen anzumerken habe, ist so ein bisschen der Umgang teilweise, gerade auf Social Media, was da so ein bisschen mir ein bisschen blöd aufgestoßen ist. Also ich bin da ziemlich neutral und so eine Rivalry ist ja immer gut, wenn die ja auch emotional ausgetragen ist, ist ja ganz klar. Aber irgendwie, wenn es dann ja so ein bisschen privater wird oder so, finde ich es einfach nicht so toll. Ich möchte jetzt auch irgendwie nicht weiter drauf eingehen, aber ne, ein paar Sachen so ein bisschen blöd aufgestoßen auf bestimmten Plattformen. Aber ich würde sagen, lassen wir es dabei und es gibt bestimmt ein Rematch. Deshalb das immer im Hinterkopf behalten.
So sehe ich es auch.
Und Lukas, ich glaube, wir haben es geschafft für die Woche, wenn du nichts weiteres mehr hast.
Ich habe nichts weiter groß anzumerken. Nächste Woche geht's weiter. Wir werden viel Spaß an der Sache haben und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen und bewertet uns, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne, Hook'em.
Trust the Climb.